Aber, und das ist vermutlich nur scheinbar paradox, der Verlust meiner Identität als Sohn, zunächst partiell nach dem Tod meines Vaters, dann vollständig nach dem Tod meiner Mutter, der Verlust einer lang verleugneten Identität erzeugte trotzdem, und in diesem Punkt hat Kertész recht, ein schlechtes Gewissen. Ich hatte vielleicht nicht unbedingt das Bedürfnis, mich zu rechtfertigen, aber ich war der festen Überzeugung, dass eine soziologische und theoretische Analyse notwendig sein würde, um diese Rolle besser zu verstehen. Ihre soziale und damit auch emotionale Wirkmächtigkeit. Denn wenn man eine Rolle ständig auf Distanz halten muss, wenn man ständig beteuern muss, dass man sie nicht übernehmen will, dass man nichts mit ihr zu tun haben will, dass man anders leben will als unter ihrem normativen Joch, bedeutet das auch, dass sie sich uns ständig auf verschiedene Art und Weise in Erinnerung ruft und damit ihr Beharrungsvermögen beweist. Ich muss im Übrigen hinzufügen, dass der Tod meiner Mutter samt all den Erledigungen und Formalitäten, die so ein Sterbefall mit sich bringt, seltsamerweise für eine Weile wieder eine Verbindung zwischen mir und meinen Brüdern hergestellt hat, wenn auch nur auf Distanz, über Telefonate und E-Mails. Und obwohl diese wiedergefundene Verbundenheit nicht von Dauer war, ändert dies nichts daran, dass wir nach wie vor eins teilen, und sei es implizit, die Erinnerung an unsere verstorbene Mutter. Manchmal habe ich das merkwürdige Gefühl, dass ich jetzt, wo ich kein Sohn mehr bin, auf vage, distanzierte Art und Weise wieder zu einem Bruder geworden bin. Und dass ich auf diesem Umweg trotzdem ein Sohn geblieben bin, denn Brudersein impliziert, dass man Sohn ist. Jedoch lege ich Wert darauf zu betonen, man darf Kertész Worte nicht psychologisieren. Die Dürk-Elmsche Denkschule hat uns gelehrt, vor allem in Bezug auf Trauerrituale, aber dies lässt sich verallgemeinern, dass Gefühle, wie Marcel Moos schreibt, nicht ausschließlich psychologische oder physiologische Phänomene sind, sondern soziale Phänomene, die auf außerordentliche Weise den Stempel der Nichtspontaneität und der absoluten Verpflichtung tragen. Nicht nur ist das Zeigen und Äußern von Gefühlen eine kollektive soziale Verpflichtung, sondern auch die Gefühle selbst haben nichts Individuelles oder Spontanes. Sie werden durch einen kollektiven sozialen Zwang hervorgerufen. Die psychologische Macht familiärer Bindungen ist vor allem eine soziale. Sie beruht größtenteils auf der Tatsache, dass die Strukturen der sozialen Welt den Individuen und ihren Gehirnen ab der frühesten Kindheit eingeschrieben werden. Darüber hinaus beruht sie auf den unzähligen gesellschaftlichen Anrufungen und Ritualen, die zur Verstetigung nicht unbedingt eines Gefühls der familiären Zuneigung beitragen, aber zumindest zu einem Gefühl der familiären Zugehörigkeit mit allen dazugehörigen Verpflichtungen. Ganz gleich, wie sehr man versucht, die eigene Familie auf Abstand zu halten, ganz gleich, wie sehr man sich von ihr entfernen und sich von ihrem Zugriff befreien möchte, man wird immer wieder durch ein Ensemble aus Zwängen auf sie zurückgeworfen. Zwängen, die umso größere Macht über uns haben, als sie in Form ritualisierter Gefühle und Verpflichtungen daherkommen.